Liebe Bibelschüler, liebe Gemeinde, es ist ein ganz besonderes Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Das ist was Besonderes. Und im Epheserbrief sagt Paulus das so. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, er der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es hat ihm wohlgefallen, uns lieb zu haben. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. Und in dieser herrlichen Gnade, in dieser herrlichen Zusage dürfen wir jetzt leben. Wenn wir denn dieses Gnadengeschenk in Jesus Christus auch wirklich annehmen, wenn wir das wirklich auspacken und annehmen. Ihr habt da so ein Päckchen gekriegt, da ist ein Gutschein drin. Ein Gutschein ist eine schöne Sache, wenn ich ihn denn einlöse. Ich kann so einen Gutschein nehmen und kann den wegschmeißen. Kriegst du nichts für. Pech gehabt. Kannst du machen. Dann hast du nichts davon. Ich kann mir auch irgend so ein verstaubtes Buch kaufen, was mir überhaupt nicht gefällt, da hinten am Büchertisch. Irgendein Buch, wo ich denke, naja, kaufe ich, aber eigentlich gefällt mir das auch nicht so wirklich. Das dann letztlich in meinem Bücherschrank da vor sich hin gammelt. Das kann ich tun. Aber dann habe ich nichts davon. Oder ich kann mir noch die neueste CD von Outbreak hinten bei Stefan bestellen, die wirklich richtig rockt, wo Anbetungsmusik drauf ist, die ganz anders ist, als wie wir Kirchenmusik kennen. Man kann etwas damit machen, was einem wirklich gut tut, was einem wirklich gefällt. Das ist das Geheimnis dabei. Ein Gutschein ist nur dann gut, wenn ich was wirklich damit mache. Wenn ich die Möglichkeiten, die da drin sind, auch wirklich ausnutze. Und die Frage an uns alle ist, was machen wir eigentlich mit dem Gnadengeschenk Gottes? Was machen wir da draus? Reicht uns die Fahrkarte in den Himmel, um es mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, oder wollen wir mehr? Die Bibel, die beschreibt ganz viele Menschen, die richtig was aus dem Gnadengeschenk Gottes, die richtig was mit Jesus Christus aus ihrem Leben gemacht haben. Zum Beispiel sind da die Apostel. Das sind die Jungs, die sich wirklich von Jesus haben rufen lassen. Und die mit ihm nun ihr ganzes Leben leben wollen. Und die haben, obwohl sie eigentlich während der ganzen Zeit, wo sie auf Erden waren, immer noch lernen mussten, auch so manches vergeigt haben, trotzdem ein ganz super gesegnetes Leben gehabt. Die haben extrem viel erlebt mit Jesus Christus. Die haben Wunder erlebt. Die hatten Gebetserhörung, spektakuläre Sachen. Die hatten Autorität von Gott gewonnen. Die konnten Dämonen austreiben. Die waren unterwegs, haben für Menschen gebetet, die sind heil geworden. Die haben alle möglichen Sachen gemacht. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Ganz, ganz viel. Richtig was passiert bei denen. Sachen, wo uns der Mund offen stehen bleibt. Glaubenssiege, wo wir einfach nur noch sprachlos sind. Und ich kann folgendes Prinzip bei denen entdecken. Die machten ernst mit ihrer Nachfolge. Die machten ernst mit der Jesus-Nachfolge. Und sie wurden geistliche Menschen. Und die Bibel sagt uns immer, dass geistliche Menschen wirklich gesegnet werden. Dass die, die es ernst meinen, die ernst machen, das sind die, die auch gesegnet sind. Aber eins muss ich auch dazu sagen. Der Preis, den sie dafür bezahlt haben, der Preis der Nachfolge, der war hoch. Der war sehr hoch. Die Siege und die Wunder, die sie in Gottes Kraft erlebten, die kosteten sie auch was. Jesus sagt nicht umsonst, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und um ein Jünger Jesu zu sein, muss man den Preis kennen. Nachfolge bis ins Leiden hinein. Also nichts für Warmduscher. Und wenn man einfach einmal bedenkt, wie das Leben zum Beispiel der siegreichen Apostel, die so viel erlebt haben, wie das dann endete, dann war deren Jesus-Nachfolge wahrlich kein Kinderspiel und kein gemütliches Kirchenbankdrücken. Wisst ihr, wer die Jünger waren? Kennt ihr so ein paar? Jetzt kommt der Test. Ich will euch mal so ein paar Beispiele nennen. Petrus, ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Wisst ihr, wie der zu Ende, wie der gestorben ist? Der ist unter Nero mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Also nicht so, sondern der hing mit dem Kopf nach unten da dran. Andreas, ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu, der wurde auch gekreuzigt. Jakobus, mit denen haben sie von der Mauer des Tempels runtergeschmissen. Und weil er noch gelebt hat, haben sie ihn dann erschlagen. Bartholomäus, den haben sie lebendig die Haut abgezogen und dann gekreuzigt. Thomas, der wurde in Indien gemartert, und weil er das überlebt hat, haben sie ihn erstochen. Philippus, der wurde gesteinigt. Thaddäus und Simon, die wurden erstochen bzw. enthauptet. Keine schöne Vorstellung, ne? Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Wisst ihr, es ist was ganz, ganz Wunderbares, Jesus nachzufolgen. Ein Leben, in dem ganz viel Gutes und Begeisterndes passiert. Das haben die Jünger auch erlebt. Das war das, was sie begeistert hat, dass sie in der Nachfolge Jesu so gesegnet wurden. Das ist das, was wir auch erleben dürfen. Aber es kostet etwas. Das kriegst du nicht umsonst. Jesus machte da nie einen Hehl daraus. Er spielte da stets mit offenen Karten. Wer denkt, Nachfolge Jesu bedeutet, ich befinde mich irgendwo auf der Insel der Glückseligen und die böse Welt tut mir nichts mehr, der ist komplett auf dem falschen Dampfer. Jesus nennt die Kosten der Nachfolge, aber er lehrt uns darüber hinaus, wie wir über diese Kosten hinaus dennoch richtig glücklich werden können. Besonders die Seligpreisung, mit denen wir uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt haben, lehren uns, wie wir glücklich werden und wie wir Widerstände überwinden können und wie Jesus Nachfolge absolut gesegnet wird. Und alles, was er da sagt, man kann das nachlesen im Matthäusevangelium Kapitel 5, gleich am Anfang, in einigen Versen. Alles, was wir da lesen, das widerspricht unserem Verstand. Das ist einfach kaum mit logischem Verstand zu erklären. Und das große Thema dieser Seligpreisung ist letztendlich immer die Gerechtigkeit. In den ersten zwei Seligpreisungen zur Erinnerung, da ging es um unsere eigene Ungerechtigkeit, dass wir die erkennen. Dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dass wir darüber traurig werden. Und in der dritten bis der siebten Seligpreisung, da geht es um die Gerechtigkeit Gottes und dass wir die suchen sollen und mit allem, was wir haben, diese Gerechtigkeit auch reflektieren. Das heißt, diese Gerechtigkeit Gottes auch zeigen durch unser Leben, mit unserem ganzen Leben. Und jetzt, heute, kommt die achte Seligpreisung. Da geht es um das Leiden, um dieser Gerechtigkeit willen. Und Jesus macht deutlich, so verrückt das klingt, ein glücklicher Mensch ist gerecht gemacht durch Jesus und sein Leben spiegelt die Gerechtigkeit Gottes wider. Aber dazu gehört auch etwas anderes. Gerecht gemacht durch Jesus zu sein, das sind glückliche Menschen, die das erkennen, nach der Definition Jesu. Weil Gott keinen Anklagepunkt mehr hat an ihr Leben. Und glückliche Menschen, sagt Jesus in den Seligpreisungen, sind die, die das erleben und die dann leben, was Gott will. Die das genau tun. Wer einen Lebensstil lebt, der Gott gefällt, der unbedingt Gott gefallen will, der ist glücklich, sagt Jesus. Aber, und das ist das, was manchmal schwierig ist. Wenn wir das tun, werden wir Widerspruch hervorrufen. Jeder, der das tut, was Jesus sagt und das konsequent in seinem Leben umsetzt, der wird in seinem Umfeld automatisch Widerspruch hervorrufen. Das werdet ihr erleben in der Schule, das werdet ihr erleben in eurer Nachbarschaft, das werdet ihr erleben in jeglichen Lebensbezügen, wo wir sind. Wenn du ganz klar Jesu Werte, Jesu Anordnungen umsetzt, dann kommt irgendwann einer auf dich zu und sagt, du bist doch nicht ganz dicht. Wer immer schön so im Mainstream läuft, mit seinen eigenen Werten keinen großen Widerspruch zu den Werten der Welt lebt, der provoziert natürlich nicht. Der wird auch nicht verfolgt. Und unser Handeln steht dann oft im Widerspruch zu unserem Glauben, zu unserer Erkenntnis. Ich glaube, wir fürchten diese Widerstände. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das tun wir mehr oder weniger alle. Wir haben Angst vor dieser Provokation. Angst davor, dass jemand sagt, deine Maßstäbe, aller Ehre, wirklich ehrlich zu sein, immer ehrlich zu sein, die Steuern nicht zu betrügen, Nachteile in Kauf zu nehmen, zu sagen, ich stehe zu Jesus Christus, auch wenn andere sagen, das ist bekloppt. All diese Dinge fürchten wir, diese Widerstände. Aber wenn diese Furcht uns völlig profillos macht, dann werden wir nicht glücklich sein, sagt Jesus. Wenn diese Furcht uns abhält, wirklich klar zu leben, dann werden wir nicht glücklich, aus der Definition Jesus heraus. Wir erleben jedenfalls nichts von dem Glück der Seligpreisung, die Jesus uns hier in Matthäus nennt. Heute möchte ich den letzten Schritt zum Glück ansprechen, Verfolgung. Klingt komisch, ne? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sagt Jesus. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. So lesen wir in Matthäus 5, Kapitel 5, Verse 10 bis 12. Und auch Paulus lehrte das. Im 2. Timotheusbrief schreibt er, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, die müssen Verfolgung leiden. Steht da wörtlich. Es geht nicht ohne diesen Widerstand. Verfolgung aber fängt nicht da an, wo man gleich hingerichtet wird, wie ich das am Anfang gesagt habe, dass sie alle da so mit Kopf über gekreuzigt und rüber ab und so. Das ist nicht nur Verfolgung. Jesus spricht hier von drei Formen der Verfolgung. Er spricht da vom Schmähen. Schmähen ist nichts anderes, ein altdeutsches Wort, ist nichts anderes. Das bedeutet, du wirst geringschätzig behandelt. Die Leute machen sich lustig über dich. Die beschimpfen einen. Die nehmen einen nicht für voll. Leute schmähen einen, wenn du Jesus bekennst. Das sagt Jesus, das passiert. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht. Wenn du mal versuchst, ganz klar, Jesus irgendwo in deiner Schule oder in deiner Arbeitswelt oder so mal ganz klar in den Mittelpunkt zu stellen, dann fangen die Leute an, dich nicht mehr ernst zu nehmen. Nicht alle, aber manche. Dann sagt Jesus, ihr werdet verfolgt, wenn ihr klar mir nachfolgt. Wörtlich heißt das sogar noch eine Steigerung, da heißt das, ihr werdet gejagt. Das sagt Jesus. Man jagt uns. Das kommt nachdem man uns schmäht. Und wenn man uns gar nichts antun kann, weil wir wirklich klar sind, weil unser Leben so läuft, wie Jesus das gesagt hat, und wir keinen Angriffspunkt geben letztlich, weil wir klar sind, dann werden sie es auf eine andere Art und Weise versuchen, durch üble Nachrede. Auch das kennen wir. Wenn man nichts hat, dann wird man halt schlecht hintenrum geredet. Das geht ja dann auch. Und das alles sind Erscheinungen, wo Jesus sagt, die einen Nachfolger Jesu treffen. Und das alles soll uns glücklich machen? Haben die da irgendwas Falsches aufgeschrieben? Haben die irgendwas falsch gehört? Haben die Jesus da nicht verstanden? Das ist doch Wahnsinn eigentlich, wenn man darüber mal nachdenkt. Wenn ich geschmäht werde, wenn ich gejagt werde, wenn mir jemand übel nachredet, das soll mich glücklich machen. Und unwahrscheinlich. Und Jesus sagt tatsächlich, ja, so ist es. Und er lässt uns auch nicht einfach da dumm sterben, warum das so ist, sondern er erklärt es. Wisst ihr, warum das passieren muss? Damit wir geprüft werden. Es geschieht zur Prüfung, ob du und dein Glaube wirklich echt sind. In Verfolgung wird es für dich und auch für die anderen wirklich klar werden, ob dein Glaube wirklich echt ist. Wenn du wirklich unter Gefahr bekennst, dass du Christ bist, dann erlebst du selber und dann erleben die anderen, du stehst dazu. Dann ist das fest. Wenn du da, wo du dich zu Jesus hältst, wirklich auch Nachteile in Kauf nehmen musst, dann wird es auf einmal ganz deutlich, wie wichtig dir das ist. Wenn durch das klare Bekenntnis zu Jesus du plötzlich 1.000 Euro weniger im Portemonnaie hast, dann entscheidet sich das, ob wir das ernst meinen. Aber es ist wichtig für uns und für unseren Glauben. Glauben ist eben nicht, dass man irgendwelche Glaubensaussagen für richtig hält. Glaube bedeutet so zu leben, dass man das tut, was man glaubt. Zum Beispiel mit dem Vergeben, wie der Herr eben so im Gebet mal kurz unterbrochen hat. Dass wir das tun. Es geht nicht darum, dass wir das richtig finden. Es geht darum, dass wir das leben. Und diese Prüfung, diese Verfolgung macht letztendlich deutlich, glaube ich an das Richtige? Bewährt sich das, woran ich glaube? Weil das ist wichtig für mich. Und lebe ich so, wie ich sage, dass ich glaube? Weil was wäre das für ein Glaube, wenn der bei dem nächsten Widerstand einknicken würde, wenn das sofort weg wäre? Da habe ich nichts von. Das bringt nichts. Was nützt mir ein Glaube, wenn ich krank werde und er mich nicht trägt und mich nicht hält? Ich mag da mal Zweifel kriegen, ich mag da mal irgendwelche komische Gedanken kriegen. Aber wenn es mich nicht hält, wenn es letztlich keine Kraft hat, dann taugt es nichts. Und das, was Jesus hier sagt, ist, dass der Glaube sich bewährt, weil er dann die Kraft hat. Und aus der Nummer kommen wir nicht raus. Und Jesus ist uns genau darin vorangegangen und macht deutlich, diese Klarheit, dieses Wissen, der Glaube trägt auch in Schwierigkeiten. Das macht dich glücklich. Auch die Propheten, sagt Jesus, sind diesen Weg gegangen. Und alle Menschen, die die Bibel vorstellt, die ein klares Glaubensbekenntnis haben, die alle sind da so durchgegangen. Und zu dieser Klarheit der Nachfolge sind wir berufen. Selbst in Verfolgung und Widerständen Jesus nachzufolgen und zu tun, was wir glauben. Wusstet ihr das? Habt ihr das gelernt im Religionsunterricht? Das ist, glaube ich, wichtig, dass Jesus das so ganz deutlich sagt. Ihr Lieben, dadurch, dass ihr heute feierlich entlassen werdet, dadurch werdet ihr nicht glücklich. Dass ihr auch ein paar Bibelstellen auswendig kennt, auch dadurch werdet ihr nicht glücklich. Auch dadurch, dass ihr 2 Jahre biblischen Unterricht ertragen habt und nun frei seid, dadurch werdet ihr nicht glücklich. Dadurch, dass wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen, aber nicht beteiligt sind, dadurch werden wir nicht glücklich. Da passiert nichts. Glücklich werden wir da, wo wir im Glauben und in der Nachfolge Jesu wirklich klar sind. In der Schule, bei unseren Freunden, auf unserer Arbeit. Das in uns lebt, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Wie das Leben wirklich aus seiner Sicht gelingt. Da, wo du das tun willst, da machst du sicherlich auch Fehler. Aber wenn wir konsequent mit Jesus Christus weitergehen und ihn um Vergebung bitten, da vergibt er uns unsere Fehler und geht weiter mit uns. Da, wo wir anfangen, konsequent Jesus nachzufolgen, da erfüllt uns Gottes Geist mit einer besonderen Kraft. Mit der Kraft seines Geistes. Bei den Aposteln, bei der Steinigung von Philippus kann man das sehen, was das bedeutet. Selbst in so einer Extremsituation hielt er an Jesus fest und starb so. Ja, er sah den Himmel offen dabei. Ich glaube, der litt das gar nicht, was was wir denken, was er gelitten hat. Sondern der ist in die Arme Jesu gelaufen. Was für ein Glaube. Und so einen Glauben möchte ich haben. Und so einen Glauben wünsche ich euch. Ein Glaube, der Kraft hat. Unser Problem ist, glaube ich, wenn wir Jesus hier richtig verstehen, nicht die Verfolgung oder die Ablehnung oder das sich lustig machen über uns. Unser Problem ist die Angst, die wir haben in uns, vor einem Außenseiter-Dasein, was wir dann oft denken. Vor den inneren Widerständen in uns, sich wirklich mal auf Gottes Wille einzulassen. Und die Angst, die da oft dahinter steht, irgendwas dabei zu verlieren. Wenn ich das jetzt so mache, wie Jesus sagt, könnte ich ja was verpassen, könnte was verlieren. Ich glaube, unser Problem hier in unserer von den Lebensumständen an sich recht angenehmen westlichen Welt ist der Widerstand in uns, scheinbare Nachteile in Kauf zu nehmen, um etwas Größeres dafür zu gewinnen. Es gibt in der Bibel ein ganz wunderbares Beispiel. Da findet jemand eine ganz kostbare Perle. Und die will er haben. Die will er unbedingt haben. Diese kostbare Perle ist das Wichtigste für ihn. Und er setzt alles dran und er verkauft alles, er gibt alles dafür hin, diese Perle zu bekommen. Vielleicht wollen wir gar nicht diese eine Perle. Vielleicht wollen wir lieber ganz viele Perlen haben. Da eine Perle, da eine Perle, da eine Perle. Wenn du die eine willst, die der Glauben verheißt, dann müssen wir alles da rein investieren. Um die vielen Perlen aber alle zu bekommen und nicht nur die eine große, darum lassen wir uns vielleicht bildlich gesprochen nicht mehr von Gott stören, wenn wir beten. Wir leben viel zu oft so, als wollten wir sicherstellen, dass wir gar nicht verfolgt werden, indem wir die Maßstäbe der Welt leben. Genau das alles haben wollen, was die anderen auch haben. Manchmal auch das wegzulassen, was die anderen provoziert. Zum Beispiel, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Die Lösung dieses Problems ist nicht Gesetzlichkeit, ist nicht, ich reiß mich jetzt mal am Riemen, versuch das mal. Ich glaube, die Lösung dieses Problems ist schlicht und ergreifend Liebe. Ist schlicht und ergreifend, mich in Jesus Christus neu zu verlieben. Wart ihr schon mal verliebt? Ja? Ist cool, ne? Wisst ihr, was passiert, wenn man liebt? Liebe macht blind. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Liebe macht blind vor der Angst, zu kurz zu kommen. Wenn du in jemanden verliebt bist, dann machst du Dinge und nimmst Dinge auf dich, dann machst du dir überhaupt keine Gedanken darüber, dass du eventuell zu kurz kommen könntest. Oder dass du, was weiß ich, wenn du ein bisschen älter bist, hast vielleicht mal ein Auto und fährst dann zu deiner Geliebten oder Geliebten hin und so weiter, dann machst du dir keine Gedanken, dass der Autotank 100 Euro kostet. Das juckt dich gar nicht. Weil du willst dahin. Das interessiert keinen. Wenn du heute dann irgendwo jetzt mal fahren musst oder so, dann sagst du, oh, das ist aber teuer hier. Benzin und so. Dann hat man Angst, was zu verlieren. Aber wenn du wirklich liebst, juckt dich das nicht. Da fährst du hin und zurück und fährst dafür 2 Tankfüllungen, wenn es sein muss, nur für 2 Stunden. Liebe macht blind. Es macht auch blind vor dem Urteil der anderen. Was war mir das egal, was andere dachten, als ich Karen kennenlernte? Das war mir sowas von egal, das glaubt ihr gar nicht. Und wenn da irgendeiner von meinen Kollegen was gesagt hat, wenn er mein Dienstgrad mäßig unter mir stand, habe ich ihn in den Senkel gestellt. Wenn er über mir stand, habe ich gesagt, halt die Klappe. Es ist egal, Liebe macht blind. Liebe macht auch blind für die Strapazen der innigen Gemeinschaft. Es macht blind dafür. Du machst dir da gar keine Gedanken drüber, ob du mal eine Nacht nicht schläfst oder dies oder das. Und noch etwas passiert, wenn wir wirklich lieben. Liebe macht nicht nur blind, sondern macht auch sehend. Nämlich sehend, für die Schönheit des anderen. Liebe macht einen Menschen schön, wenn ich ihn liebe. Der ist für mich schön und kostbar. Liebe macht mich sehend für die Einzigartigkeit des anderen. Liebe lässt mich erkennen, dass das eine ganz besondere Perle ist. Liebe macht mich sehend für den Lohn des Ausharrens, für das, was ich da auch empfange, wenn ich da Liebe investiere. Liebe zu Jesus, ich glaube, das ist der Schlüssel. Liebe zu Jesus, weil er dich auch geliebt hat. Stell dir mal vor, welche Liebe Jesus für dich hatte. Der hat sich weder für dich geschämt. Der hat weder irgendwas Angst davor, irgendwas aufzugeben. Der sogar sein eigenes Leben hingegeben hat für dich. Liebe zu Jesus, weil er dich auch geliebt hat. Das ist das Rezept der Seligpreisungen, die so sperrig und so unvernünftig klingen. Und du wirst glücklich. Liebe zu Jesus, die selbst die Widerstände, die Verfolgungen, die dann einsetzte, wenn man es ernst mit der Nachfolge machte, zu deinem Glück werden lässt. Das ist es, was wir brauchen. Jesus selber liebte seinen Vater im Himmel und dadurch konnte er die Freude, die hinter dem Kreuz liegt, sehen. Und diese Freude wollte er. Möchtest du auch diese Freude? Dann liebe Jesus nicht mit Worten, sondern auch mit Taten. Umgehe nicht die unangenehmen Stellen des Christentums. Schäme dich nicht für Jesus. Sei vorbereitet, dass Glaube auch durch Widerstände geht. Wollen wir das? Dann lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nicht immer so in unsere Vorstellungswelt passt. Und dass dein Wort auch nicht immer nur das Wort ist, das uns sagt, wir sind toll und du hast uns lieb, sondern dass dein Wort auch durchaus uns in Frage stellt. Und dass dein Wort uns immer wieder auch korrigieren möchte. Und ich bete, Herr, dass wir heute etwas von dem entdecken, dass du dich danach sehnst, dass wir dich wieder lieben. Dass wir dich lieben vom ganzen Herzen. Und ich bete, dass wir wieder entdecken, Herr, was du uns gegeben hast. Und dass es sich lohnt, dafür auch einen Preis zu zahlen. Dass es sich lohnt, nachzufolgen, auch wenn das manchmal Anecken bedeutet. Wenn es manchmal auch Unverständnis von anderen bedeutet. Wenn es manchmal bedeutet, dass Menschen schlecht von uns denken. Herr Jesus, ich bete, dass wir lernen, wirklich dir nachzufolgen und ganz eng in dir, in der Gemeinschaft mit dir zu sein. Herr Jesus, ich bete, dass du unsere Liebe neu entfachst zu dir und dass wir etwas von deiner Liebe zu uns spüren. Dass das Mehrwert in uns. Herr Jesus, segne uns darin. Amen. Lass uns ein Lied miteinander singen. Jesus Christus starb für uns.